Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die Länderspielpause ist vorbei, der Ball rollt wieder in der Futsal-Liga West und wir blicken zurück auf einen sehr interessanten sechsten Spieltag, der in der Tabelle doch für ein bisschen Bewegung gesorgt hat und vor allen Dingen auch dafür gesorgt hat, dass sich die Sennestädter an der Spitze auf Platz 1 noch ein bisschen breiter machen können. Die haben nämlich ihren Vorsprung auf die Panthers aus Köln vergrößern können, denn die haben auch am zweiten Spieltag in Folge wieder Punkte liegen lassen. Wir gucken auf diesen Spieltag mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de, unserem Experten. Moin Heinz-Peter.
Moin Malte.
Und wir starten auch gleich mit dem Duell der Mannschaft, die auch so ein bisschen profitiert hat davon, dass die Panthers eben, zu denen kommen wir später, Punkte liegen haben lassen. Die Black Panthers nämlich aus Bielefeld, die haben gegen die Bonner Lions zu Hause ran müssen, ran dürfen und haben sich am Ende mit einem 9:4 von der Platte verabschiedet. Zu diesem Sieg der Black Panthers hören wir den Torhüter der Bonner Cordillera, de Oliveira.
Samstag war ein hartes Spiel. Wir wüssten, dass Bielefeld normalerweise um ganz andere Ziele kämpft als wir. Also solange dass wir um den Klassenerhalt kämpfen, Bielefeld versucht immer in der Spitze der Tabelle zu sein, immer mitzuhalten, so mit Mannschaften wie Sennestadt und Panthers Köln. Immer noch, wir waren sehr motiviert nach unserem letzten Ergebnis. Wir wollten versuchen, eine Überraschung zu machen. Wir wollten vielleicht ein oder sogar drei Punkte aus Bielefeld zu holen. Das war nicht möglich. Wir sind zwar gut in dem Spiel gestartet, bis der 2-2, also da konnte noch für beide Seiten gehen. Selbst am Halbzeit mit 6-3, das wäre nicht unmöglich, an der zweiten Hälfte zu drehen. Wir wissen, dass immer viele Tore fallen, wenn man nach Bielefeld spielen geht und ja, leider in die zweite Hälfte ist Bielefeld stark reingekommen. Die waren sehr konsistent hinten, die haben auch nicht viel riskiert. Die hatten einen großen Vorsprung mit 3 Toren. Und nach einem unglücklichen Fehler von uns haben die geschafft, auf dem 7-3 zu kommen. Unser Flying Keeper hat leider wieder nicht funktioniert und da war das Spiel schon entschieden. Deswegen, das Ergebnis an sich ist fair. Die letzten 10 Minuten waren mit zahlreichen Chancen für beide Mannschaften. Da würde ich gerne ein paar Worte lassen, weil an dem Fußballbericht und wir wissen, dass nach außen kommen nicht so viel Infos für die Leute, die nicht in die Halle waren. An der Fußballbericht kriegt man den Eindruck, dass Bonn nichts für das Spiel gemacht hat und das stimmt nicht. Beide Torhüter hatten sehr viel Paraden gehabt und wenn überhaupt, dann könnte die Ergebnis höher sein, aber für beide Mannschaften, also 9-4 ist schon gerechtfertigt. Panthers hat den Sieg verdient und wir konzentrieren uns jetzt auf nächste Woche. Wir empfangen Mülheim hier in Bonn und da ist ein Pflichtsieg für uns, damit wir weiter um den Klassenerhalt kämpfen können.
Heinz-Peter, du hast die Analyse gehört des Bonner Torhüters. Stimmst du damit überein?
Ja, jedenfalls haben sie sich in der ersten Halbzeit definitiv einen offenen Schlagabtausch mit den Black Panthers aus Bielefeld geliefert, haben nur leider da den Kürzeren gezogen und es ist nun mal Fakt, dass sie tatsächlich bis zur 11. Minute ein 2-2 gehalten haben, also ein Viertel des Spiels. Stand es unentschieden und ich glaube, mit diesem Unentschieden wären sie sehr gerne aus der Halle gegangen. Aber ein Spiel dauert halt nun mal nicht 11 Minuten, sondern am Ende 40. Und die offensive Qualität der Black Panthers ist einfach sehr, sehr gut. Und die individuelle Qualität der Black Panthers ist natürlich auch teilweise herausragend. Und die hat am Ende den Ausschlag gegeben. Und Reuli hat in diesem Spiel, glaube ich, 5-mal getroffen. Aitan überraschenderweise nur einmal. Das grenzt schon fast an Blasphemie, dass Reuli 5 Tore schießt und Aitan nur 1. Aber Insgesamt werden sie natürlich zufrieden sein mit diesem Sieg, mit den neuen geschossenen Toren und Spektakel. Haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Goran Novakovic hat es auch schon teilweise bei uns in der Sendung häufig erwähnt. Gibt es immer, wenn man mit den Black Panthers zu tun hat. Die haben es sogar geschafft, gegen Sennestadt 7 Tore zu schießen. Und wie wir alle wissen aus den Ergebnissen der letzten Wochen, ist das nicht ganz so easy. Für mich brauchen die Black Panthers allerdings ein bisschen mehr Ausgewogenheit, was die Offensive und Defensive angeht, um am Ende der Saison auf Platz 1 oder 2 zu landen. Das wäre natürlich ein Traum für diese Mannschaft, wenn man mal bedenkt, dass sie nicht trainiert. Erwähnen möchte ich auch noch bei den Black Panthers Dennis Lobitz, der für mich eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat, trägt sich auch regelmäßig jetzt in die Torschützenliste ein. Und zu den Bonnern möchte ich noch sagen, in der zweiten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit offenen Schlagabtausch, waren sie wirklich dran teilweise, haben aber leider den kleinen Lauf, den sie hatten, haben jetzt, glaube ich, zweimal in Folge unentschieden gespielt, nicht fortsetzen können, weil, wie ich gerade schon sagte, die offensive Qualität der Black Panthers einfach herausragend war in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit sind sie nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Es stand zur Pause schon 6-3 und dann ging es ganz, ganz schnell. Und Droidi hat dann dreimal getroffen und dann stand es irgendwann 9-3. Den Schlusspunkt durften dann die Bonner noch setzen. Sommer verkürzte dann nochmal auf 9-4. Sie haben zwar in Bielefeld jetzt verloren, aber sie haben jetzt zwei ganz, ganz, ganz entscheidende Spiele vor der Brust. Zum einen geht es zu Hause gegen den PCF Mülheim und dann geht es nach Schwerte, allerdings nicht zu den Holzpfosten, sondern zum FC Schwerte. Das sind definitiv 6 machbare Punkte und die sollten sie am besten auch holen, weil das wird ihnen richtig gut tun. Unentschieden waren gut für die Moral, die letzten beiden. Jetzt haben sie eine Niederlage bekommen, aber diese beiden Spiele in den nächsten 2 Wochen, die sind herausragend wichtig und da sollten sie alles dran setzen, dass sie da möglichst viele Punkte, am besten 6 holen.
6 Punkte, die dann letztlich wahrscheinlich insgesamt 12 wert sein können, weil das sind ja die direkten Abstiegskonkurrenten oder ja, die Konkurrenten im Abstiegskampf. Pedro hat es ja auch schon gesagt, eben im Interview, nächster Gegner Mülheim, du hast es auch schon gesagt, dann kommen wir auch zu den Mülheimern. Die haben sich jetzt an diesem Wochenende vor allen Dingen offensiv, aber auch defensiv, offensiv von ihrer besten, defensiv vielleicht nicht ganz von ihrer besten Seite gezeigt. Ein tolles Spiel, was Torästheten angeht. 5-5 gegen den UFC Münster. Wir hören Johannes Karamitzos zu diesem Duell vom PCF Mülheim.
Ja, es war das erwartete, spannende Spiel zwischen Münster und uns. Die Zuschauer heute in der Halle, die sind, glaube ich, voll auf ihre Kosten gekommen, weil es beide Teams wollten das Spiel gewinnen. Dementsprechend haben beide nach vorne gespielt. Dieses übliche Ball hin und her geschiebe im Aufbau war phasenweise von beiden Teams immer sehr kurz, weil beide nach vorne wollten, um die Tore zu erzielen. In der ersten Halbzeit war es so, dass wir 4-mal Aluminium getroffen hatten. Eine gute andere Chance, die wir nicht reingemacht haben. Wenn wir vorne die Dinger nicht reinmachen, passierte halt, dass der Gegner trifft. Das war halt so. Münster machte das Tor, das 1-0. Doch wir fast im Gegenzug konnten ausgleichen, ging das Spiel weiter und dann ähnliche Situation. Münster macht durch den Konter ein Tor, wir am Anstoß. Gleich der Angriff nach dem Anstoß zum 2-2, sodass es mit 2-2 in die Halbzeit ging. Für uns halt ein bisschen schade, dass von den Alu-Treffern nicht einer reingerutscht ist. Aber so ist es nun mal. In der zweiten Halbzeit kamen wir gut aus der Kabine, haben weiter nach vorne gespielt, konnten auch durch einen Doppelpack auf 4-2 erhöhen. Da waren noch 10 Minuten auf der Uhr. Münster dann natürlich mit dem Rücken an der Wand, volles Risiko nach vorne, haben dann ziemlich den Anschluss geschafft mit 4-3, haben dann nochmal auf Flying gestellt, da haben uns einmal überrumpelt, also haben wir zu spät gesehen und auf einmal stand es plötzlich 4-5 für Münster und 3 Minuten noch auf der Anzeigetafel. Ja, aber wer uns Mülheim erkennt, meine Jungs, die geben nie auf. Köpfe immer oben und haben alles probiert, alles versucht. Wir haben dann umgestellt auf Flying und haben dann tatsächlich 55 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielen können. Und was dann passierte in den letzten 40 Sekunden, das war, glaube ich, auf Münsteraner Seite und auf unserer Seite und für die Zuschauer sehr nervend, zerreißend. Münster volles Risiko, wollten den Sieg, den Auswärtssieg, spielten weiterhin auf Flying, wir sehr hoch gepresst, damit sie nicht in unsere Hälfte reinkommen und konnten dann den Aufbau unterbinden, den Ball abfangen und die erste Torchance aufs fast leere Tor bei Restzeit von 40 Sekunden ist leider nicht reingegangen. Danach wieder Münster im Aufbau, wie wieder dagegen gehalten. Und dann waren, glaube ich, noch 10 Sekunden auf der Uhr mit der letzten Chance. Und wieder so eine Situation, fast halb leeres Tor, wir schießen. Und da geht er mit der Schlusssirene am Tor vorbei, sodass das Spiel dann 5-5 ausgegangen ist. Großes Kompliment an meine Mannschaft, dass die immer die Köpfe oben haben, immer nach vorne schauen und alles geben bis zur Schlusssirene. Diesmal wurden wir mit einem Punkt belohnt. Es hätten vielleicht auch 3 sein können, aber im Großen und Ganzen müssen wir damit zufrieden sein. Wie wertvoll dieser Punkt ist, wird sich wie letztes Mal gegen Düsseldorf am Ende der Saison zeigen. Aber meine Jungs haben das richtig gut gemacht. Und ich denke, jetzt geht's weiter, konzentriert. Nächste Woche fahren wir nach Bonn. Mal gucken, wie da das Spiel ausgehen wird.
Heinz-Peter hat es am Ende gesagt, 3 Punkte hätten es auch sein können. Er war trotzdem zufrieden. Wie würdest du den Erfolg oder Nicht-Erfolg einschätzen? War es ein gerechtes 5-5 und ist das was für Mülheim am Ende wichtig ist?
Ja, es ist natürlich immer gut, wenn man am Ende aus der Halle geht und hat zumindest ein bisschen was mitgenommen und in diesem Fall einen Punkt. Und ich meine, sie haben zwischendurch 4-2 geführt, zum zweiten Mal in Folge, dass sie mit 2 Toren geführt haben. Ich meine, 2 Tore sind im Futsal jetzt nicht ganz so viel, das ist schon richtig. Aber trotz allem möchte man dann natürlich auch die 3 Punkte mitnehmen. Vor 2 Wochen gegen Düsseldorf 2-0 geführt, am Ende 2-2 gespielt, jetzt gegen den UFC Münster 4-2 geführt, am Ende 5-5 gespielt, ja zwischendurch sogar noch 4-5 zurückgelegen, kurz vor Schluss. Insofern, in diesem Fall überwiegt ganz klar meiner Meinung nach die Zufriedenheit über den am Ende noch in der 40. Minute durch Padiay Calvo gewonnenen Punkt, der nämlich trifft. Trotz allem haben sie sich für ein gutes Spiel nicht mit einem Dreier belohnt, der natürlich Gold wert gewesen wäre. Aber trotz allem haben sie, genauso wie die Bonner gerade schon erwähnt, im nächsten Spiel eine Chance gegen den Gegner auf Augenhöhe, diesen Sieg dann einzufahren. Und sollten sie diesen Sieg holen, würden sie auf Platz 7 springen. Und die Münsteraner, die Papageien, haben wieder mal einen 2-Tore-Rückstand wettgemacht, wie auch gegen Bonn. Da haben sie auch 5-5 gespielt und sind mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt sind sie wieder mit einem blauen Auge in Mülheim davongekommen. Ärgern sich sicherlich, dass sie das 5-4 nicht über die Ziellinie gebracht haben. Jannis sagt ja auch, beide Mannschaften haben die ganze Zeit nach vorne gespielt, wollten gewinnen. Das kann man auch am Ergebnis ablesen. Und die 80 Zuschauer werden es, wie Jannis auch gesagt hat, mit Sicherheit nicht bereut haben, in der Halle gewesen zu sein. Trotz allem, 2 von 6 Punkten gegen Bonn und Mülheim sind für den UFC und für die Ansprüche, die Münsteraner haben, eigentlich ein Tick zu wenig. Trotz allem haben sie beide Spiele dann am Ende nicht verloren, was durchaus hätte passieren können, wie auch jetzt hier in Mülheim. Aber jetzt warten ganz schwere Aufgaben auf die Münsteraner. Der MCH bekanntlich gut drauf aktuell. Dann geht's zum Klassiko gegen die Holzpfosten-Schwerte und dann Wuppertaler SV. Also das sind 3 Spiele, wo man auch, wenn es ganz mies läuft, mit 0 Punkten rausgehen kann. Insofern hätte vielleicht ein Sieg in diesem Spiel ganz gut getan, aber trotz allem am Ende ein gerechtes 5-5. Und beide Mannschaften werden wahrscheinlich froh sein, dass sie wenigstens etwas mitgenommen haben aus diesem Spiel.
Wir bleiben noch in der Abstiegsregion. Der FC Schwerte, den hast du schon angesprochen, der war auswärts bei den von dir auch schon angesprochenen Wuppertalern im Einsatz. Hat dort wieder verloren, 3-4 gegen Wuppertal. Die Schwerter bleiben mit 0 Punkten damit am Ende der Tabelle. Und die Wuppertaler, die schielen weiter nach oben. Platz 4 nach diesem Duell mit 11 Punkten. Wir hören Armin Catani, den Trainer der Wuppertaler.
Ja, im Gegensatz zu den letzten Spielen haben wir gegen FC Schwerte einen sehr guten Start hingelegt. Nach circa 3 Minuten haben wir schon 2-0 geführt. Nach einem abgefälschten Freistoß ist Schwerte nochmal rangekommen, aber wir haben in der ersten Halbzeit sehr souverän gespielt und das Ergebnis auf 4-1 hochgeschraubt. In der zweiten Halbzeit hat etwas die Konzentration nachgelassen. Wir haben Anfang der zweiten Halbzeit 2 größere Fehler gemacht, die Schwerte eiskalt ausgenutzt hat. Und wir haben es versäumt, unsere Torchancen zu nutzen. Deshalb mussten wir bis zum Ende noch zittern. Aber letztendlich war es meiner Meinung nach ein verdienter Sieg, obwohl Schwerte sehr gut gegengehalten hat. Ja, ich bin trotzdem zufrieden und wie es aussieht, können wir wohl nur mit einem Torunterschied gewinnen.
Ja, Heinz-Peter, in Wuppertal kann man zufrieden sein mit dem aktuellen Saisonverlauf. Bei Schwerte, da muss man gucken, das wird sehr, sehr eng, auch wegen des weiteren Programms, du hast es eben ja schon angesprochen, ganz wichtige, wegweisende Wochen.
Ja, definitiv. Also der FC Schwerte hat, was das Ergebnis angeht, definitiv die beste Saisonleistung abgerufen. Sie haben die zweite Halbzeit mit 2-0 gewonnen. Sie hatten die Wuppertaler am Rande des Punktverlustes und wir alle wissen, wie schwer es ist, gegen die Wuppertaler überhaupt Tore zu schießen. Sie haben 3 gemacht. Dennoch sind die Chancen auf den Klassenerhalt nur noch theoretischer Natur. Ein Drittel der Saison ist jetzt um, 6 Spiele sind gespielt von 18. Nur mal so zum Vergleich, Fortuna Düsseldorf, die stehen auf dem 7. Platz aktuell. Die haben, und der FC Schwerte im Vergleich dazu hatten minus 37 Tore, schlechteres Torverhältnis, haben 7 Punkte weniger geholt. Die Düsseldorfer haben 7, Schwerte hat 0. Und sie haben den direkten Vergleich gegen die Düsseldorfer 1-7 verloren. Also die Zahl 7 spielt hier irgendwie eine besondere Rolle. Das soll aber eigentlich nur verdeutlichen, wie schwer es ist, überhaupt an diesen Platz heranzukommen. Und sie haben jetzt 2 Heimspiele hintereinander gegen die Black Panthers Bielefeld. Es wird extrem schwer, da was zu holen, und gegen den Bonner SC. Aber wenn sie noch was reißen wollen, was den Nichtabstieg angeht, dann müssen sie diese beiden Spiele gewinnen. So einfach und so schwer ist es dann am Ende aber auch. Und der Wuppertaler SV ist tatsächlich so stabil, dass sie, denke ich, nicht in dieser Saison da unten reinrutschen werden. Dazu haben sie jetzt auch schon ordentlich Punkte gesammelt und haben einfach auch die ausreichende Qualität oder die gute Qualität in ihrer Mannschaft, um auch Mannschaften, die weit oben platziert sind, es denen schwer zu machen. Sie haben in dieser Saison zum allerersten Mal nicht nur 2 Tore geschossen, das war aber auch bitter nötig. Offensiv haben sie in der ersten Halbzeit die beste Halbzeit wahrscheinlich gespielt in der Liga bisher überhaupt. Sie führten mit 4-1. Chatriot hat in der 20. getroffen zum 4-1, vorher Grigic und Arndt 2-mal. Die 3 Punkte waren kalkuliert, am Ende war es trotzdem eng. Sie haben sich das Leben ein Stück weit, das sagt ja auch der Trainer in der zweiten Halbzeit, Armin Katani, in der zweiten Halbzeit selbst schwer gemacht, unter anderem auch durch eine rote Karte gegen Sasur. Da haben sie in Unterzahl gespielt, haben sich noch 2 Dinger gefangen, haben es am Ende dann aber mit Glück und mit Geschick und mit Qualität nach Hause gespielt und haben den erwarteten Sieg gegen den Tabellenletzten eingefahren.
Und damit orientieren wir uns in der Tabelle der Futsal-Liga West jetzt etwas weiter nach oben. Gleich das Duell der Holzpfosten gegen die Panthers aus Köln. Aber vorher eine kleine Pause hier beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin bei der Zusammenfassung des 6. Spieltags der Futsal-Liga West mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Wir orientieren uns in der Tabelle jetzt ein bisschen weiter nach oben, schauen auf das Duell zwischen den Holzpfosten und den Panthers. Die Holzpfosten jetzt mit einer wirklich guten Serie. 2 Siege, 1 Unentschieden. An diesem Wochenende gab es das Unentschieden. Ein 0-0 gegen die Panthers aus Köln, die jetzt schon zum 2. Mal in Folge Punkte liegen lassen. Gut, gegen den Tabellenführer, gegen Sennestadt, da haben sie vor der Länderspielpause verloren mit 0-2. Jetzt aber auch gegen die Verfolger aus Schwerte nicht gewinnen können. Und auch wieder, vor allen Dingen, Hans-Peter, kein Tor erzielt.
Ja, das ist schon beachtlich. Sie haben zuvor, du sprachst es ja an, das Spiel gegen Sennestadt schon, da haben sie auch nicht getroffen. Sie hatten zuvor in 4 Spielen 33 Tore erzielt. Da waren die Gegner vielleicht nicht ganz so klangvoll. Aber trotz allem 33 aus 4 und dann 0 aus 2 Spielen, das ist schon, ja, das ist eine ganz schlechte Bilanz. Das muss man klar sagen. Das ist eine Bilanz, die die Kölner sich so nicht mehr leisten dürfen. Denn ansonsten wird es möglicherweise sogar schwierig, am Ende auf einem der ersten beiden Plätze zu landen. In diesem Fall haben sie es nicht geschafft, wiederum nicht geschafft, das Tor zu treffen. Ich habe ein paar Ausschnitte aus dem Spiel gesehen. Es gab jetzt auch nicht so ganz viele hochkarätige Chancen und die Holzpfosten hatten durchaus auch Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Die Kölner hatten vielleicht die beste Chance des Spiels, als 2 Mann auf den Torwart zu laufen, aber der Querpass dann einfach in den Rücken gespielt wird, der abschließende Spieler in Rücklage kommt und den Ball übers Tor schießt. Dafür läuft in der letzten Minute ein Schwerter Spieler ganz allein auf Rainer Schreiber Fernandes zu. Im 1-gegen-1 verliert er das Duell, es bleibt dann bei 0-0. Übrigens, ich habe mir die Frage gestellt, das erste 0-0 in der Futsal-Liga West? Also ich habe es mal versucht zu recherchieren. Es ist mir nicht gelungen oder ich hätte mich 2 Tage einschließen müssen. Aber in den letzten beiden Spielzeiten gab es definitiv kein 0-0. Ja, aber die Kölner, die müssen definitiv mehr tun. Ich befürchte fast, ob die Niederlage gegen den MCH so ein bisschen ein emotionaler Wendepunkt war, weil das Spiel hätten sie natürlich nicht verlieren müssen. Auch da gab es in der letzten Minute ja eine Szene. Die Kölner treffen den Pfosten, der Abpraller kommt zu einem Sennestädter und der trifft aus dem eigenen 6-Meter-Raum ins leere Tor. Es hätte durchaus 1-1 ausgehen können, dass, wenn das Tor für die Kölner fällt, ist das wieder ein ganz anderes Spiel am Ende. Aber so war es nicht. Sie brauchen definitiv die Trendwende. Das wird nicht ganz so leicht in den nächsten Wochen, denn sie spielen jetzt zu Hause gegen die Wuppertaler. Sie treffen aktuell das Tor nicht so besonders gut. Gegen die Wuppertaler ist es sehr schwierig, das Tor zu treffen. Aber man muss auch sagen, die Defensive funktioniert wenigstens. Sie haben gegen Sennestadt nur 2 bekommen, das ist wenig. Sie haben das Spiel trotzdem verloren. Sie haben gegen die Holzpfosten gar keins bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Das muss man auch klar sagen. Die Defensive funktioniert, die Offensive muss wieder besser funktionieren. Jetzt geht's gegen den WSV, wird nicht einfach. Und dann müssen sie zu den Black Panthers nach Bielefeld. Wird auch nicht einfach, aber trotz allem haben die Kölner genügend Qualität, das Ruder wieder rumzureißen. Und die Holzpfosten aus Schwerte sind tierisch zufrieden mit diesem Punkt, absolut. Das hätte vor dem Spiel vielleicht nicht jeder erwartet, aber sie hatten auf jeden Fall schon im Vorfeld das Kriegsbeil ausgegraben, im positiven Sinne. Sie haben auf jeden Fall ordentlich Betrieb gemacht, sie haben ordentlich Werbung gemacht, es war das Spitzenspiel. Sie haben sich sehr, sehr gut darauf vorbereitet in den letzten 2 Wochen. Es war ein Heimspiel. Ich aus eigener Erfahrung weiß ich, wie gut die Stimmung in der Halle ist, wie viele Leute in der Halle sind. Tolle Atmosphäre, die hat ihnen sicherlich auch geholfen, um in diesem Spiel den Kölnern einen Punkt abzutrotzen. Und ich sprach gerade von emotionalem Wendepunkt. Ich glaube, bei den Holzpfosten war der Sieg gegen die Black Panthers Bielefeld der emotionale Wendepunkt. Da lagen sie zurück mit 2-4 oder 1-4, haben das Ding noch mit 6-5 gewonnen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass eine positive Energie freigesetzt wurde und die leben sie jetzt in den letzten Wochen aus. Schade eigentlich, dass es am kommenden Wochenende kein Spiel gibt gegen Fortuna Düsseldorf, denn das ist verlegt worden auf den 22.12. Ich denke, sie sind im Moment so sehr im Flow, dass sie da die 3 Punkte wahrscheinlich ein Stück weit leichter mitgenommen hätten, als wenn es jetzt eine schlechte Phase in der Saison gewesen wäre. Aber trotz allem, das Spiel ist verlegt, das ist nicht zu ändern. Aber sie sind definitiv gut gerüstet für den richtungsweisenden Klassiko am 17.11. gegen Münster. Ich denke, wenn sie das Spiel gewinnen und ihre Form konservieren, dann können sie vielleicht sogar ein kleines bisschen oben angreifen.
Also werden wir natürlich weiter verfolgen hier auf dem Sportplatz bei meinsportpodcast.de. Aber wir gucken zunächst natürlich dann auch noch auf das Match des Tabellenführers. Du sagtest vorhin, Defensive bei den Panthers gut. Wenn man so diesen alten Spruch aus dem US-Sport überträgt, Offense wins games, Defense championships, dann müsste man Sennestadt nochmal ganz besonders hervorheben, denn sowohl die Offensive als auch die Defensive, die klickte auf jeden Fall am Wochenende beim 8:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf. Wir hören den Trainer der Sennestädter, Sebastian Rauch.
Wir sind durchaus glücklich über unseren Auftritt gegen einen teilweise doch auch sehr unfair agierenden, wobei dann, ich möchte es mal vielleicht weniger scharf als übermotiviert agierenden Gegner bezeichnen. Den wir aber auch mit guten Futsal dominiert und ohne Chance gelassen haben. Vor allem in der ersten Halbzeit haben unsere Jungs den Matchplan mit wirklich sehr großem Fokus und Intensität umgesetzt, sodass die Düsseldorfer mit 5 Gegentoren in der ersten Hälfte auch echt noch gut bedient waren und auch da größtenteils vielleicht auch zu keinem Zeitpunkt wussten, wie sie sich gegen uns spielerisch wehren könnten. Was mich aber noch viel zufriedener stimmt, ist, dass wir mit unserer Idee wieder zu Null spielen konnten und ich mich auch in der Analyse jetzt im Nachhinein an keine ernsthafte Düsseldorfer Torchance erinnern kann. Jetzt mal abgesehen vom 10 Meter 15 Sekunden Verschluss, den unser Keeper Kadi Dibra aber auch absolut souverän pariert. So sind wir jetzt das dritte Mal in Folge ohne Gegentor geblieben. Und wenn unser Statistikmann recht hat, dann glaube ich, ist es jetzt das 22. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. Und ich glaube, über 4 Jahre schon bei Heimspielen in der Liga ungeschlagen. Also wir können sehr glücklich sein aktuell, auch mit der Entwicklung über die Saison hinaus. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall weiter fokussiert arbeiten. Wir sind nicht fehlerlos. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Dinge gemacht, die mir nicht gefallen haben. Und wir werden weiter hart arbeiten müssen und an unsere Grenzen kommen müssen, um diese Schritte nach vorne zu machen. Denn wir sind noch längst nicht am Ende unserer Philosophie.
Hans-Peter, Sebastian hat es angesprochen. Noch ist Sennestadt nicht am Ende der Philosophie. Was soll denn da noch kommen?
Ja, der Meistertitel auf jeden Fall in der Futsal Liga West. Ich denke, das ist anvisiertes Ziel. Und ich denke, sie wollen ganz gerne auch bei den deutschen Meisterschaften ein bisschen mehr reißen, als sie in den letzten Jahren gerissen haben. Das Potenzial dafür haben sie definitiv. Sind ja das ein oder andere Mal auch ein bisschen unglücklich ausgeschieden. Haben auch schon mal im Halbfinale gestanden, damals gegen die Hamburg Panthers verloren. Das war, glaube ich, 2016. Also sie haben da schon noch Ziele und die Mannschaft entwickelt sich. Und sie hat sich über die letzten Jahre ja sehr, sehr gut entwickelt. Die haben sich zu Beginn der Saison noch mal clever verstärkt. Also von daher, wie du gerade schon sagst, die haben eine unfassbar gute Bilanz und Balance, das wollte ich eigentlich sagen, zwischen Offensive und Defensive. Das Torverhältnis der letzten drei Spieltage 21-0 und sie haben kein Tischtennis gespielt. Also von daher muss man ganz klar sagen, 21 Tore geschossen, keins bekommen, herausragend. Also das ist wirklich eine Quote, die am Ende zum Championship führt, wie du gerade sagst. Das ist so, du musst die Tore am Ende des Tages machen, aber du musst einfach gucken, dass du hinten den Kasten sauber hältst und das machen sie richtig, richtig gut. Dreimal in Folge zu null gespielt, ist wirklich klasse. Es läuft generell beim MCH, qua Merchandising, wenn ich das auf Instagram und qua Social Media ja sowieso, darüber sprachen wir ja bereits. Du kannst die Trikots kaufen, also das muss man auch erstmal so vermarkten, ne, auf dem Niveau. Home, Away, Alternativ-Trikot kannst du kaufen. Sie haben einen Futsal-Kurs gemacht mit Arminia Bielefeld jetzt in den Herbstferien für Kinder. Auch sehr wichtig, auch sehr gut. Sie lassen aktuell nichts anbrennen. Sebastian Rauch und seine Truppe sind richtig gut unterwegs. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ein bisschen anhalten wird, weil sie haben ja auch das nötige Selbstvertrauen jetzt getankt. Die Düsseldorfer, ja, es ist schwer, aktuell in Sennestadt was mitzunehmen. Das mussten ja vorher auch schon andere erfahren, unter anderem auch die Kölner. De Groot, der etatmäßige Torhüter, fehlt. Das tut sicherlich weh. Sie müssen schwer nach unten gucken. Sie haben in diesem Spiel nichts zu holen gehabt. Entschuldigung. Sie müssen nach unten gucken. Und ich glaube, für die Düsseldorfer, gerade sprachen wir über die Holzpfosten. Für die Holzpfosten ist es vielleicht nicht ganz so ideal, dass das Spiel gegen Düsseldorf verschoben wurde. Für die Düsseldorfer ist es sicherlich ganz cool, dass das Spiel nächste Woche nicht stattfindet. Sie können jetzt einfach 2 Wochen Pause machen. Sie können sich neu sammeln. Und dann spielen sie gegen, ich muss mal gerade gucken, dann spielen sie in Wuppertal. Das wird schwer genug, aber dann können sie sich in Ruhe auf dieses Spiel vorbereiten. Und was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass Mohamed Söser in diesem Spiel, weil wir haben noch gar nicht über die Torschützen und so weiter gesprochen, Matic, Gecim haben getroffen, Erdem haben getroffen, also alles Nationalspieler. Cleverson hat in der zweiten das 1-0 gemacht. Zur Pause war das Ding schon entschieden, da stand es 5-0. Aber was ich unbedingt erwähnen möchte, Mohamed Söser, also Memos Söser, hat in diesem Spiel 4 Assists geliefert. Das ist auch eine sehr, sehr gute Quote, hat selber zwar nicht getroffen, aber eine Torvorbereitung ist fast genauso viel wert wie ein Tor selbst. Und der MCH macht aktuell nahezu alles richtig und sie stehen zu Recht auf dem ersten Platz der Futsal-Liga West.
Und das ist ein schönes Schlusswort für den 6. Spieltag der Futsal-Liga West. Über den 7., den dezimierten 7., weil, du hast es gesagt, ein Spiel ja dann erst verlegt ist, auf Dezember, auf kurz vor Weihnachten, werden wir natürlich dann auch in der nächsten Woche wieder berichten, hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Unsere Futsal-Berichterstattung geht auch unter neuem Sendernamen natürlich weiter. Es ändert sich nichts. Und das Ganze findet ihr dann auch im iTunes-Feed von Sportplatz, denn die Sportshow, die heißt jetzt Sportplatz, aber es ändert sich auch daran. Nur der Name, der Inhalt bleibt gleich und alles, was ihr bei uns hier hören könnt als Podcast, findet ihr auch zum Download, nicht nur bei iTunes, sondern auch natürlich auf unserer neuen Webseite auf meinsportpodcast.de und natürlich mit unserer App für iOS und Android, die gibt es auch weiterhin kostenlos und bietet euch Vollzugriff auf unser gesamtes Programm. Vielen Dank an Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de.
Ich danke dir, Malte.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.